Ja, wie Thomas schon sagte, bringe auch ich viele Grüße aus Kaulsdorf mit. Es sind nur ein paar Kilometer nach Osten, die B1 entlang. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Wir sind sehr dankbar, auch eure Prediger immer wieder zu Gast zu haben. Thomas zuletzt und Florian. Und freuen uns über die Verbundenheit. Viele Grüße. Unser Gottesdienst beginnt erst in 5 Minuten. Also falls ihr mal ausschlaft, dann könnt ihr nach Kaulsdorf kommen. Wahrscheinlich. Der Herr ist auferstanden. Ist denn noch Ostern? Erinnert ihr euch noch an Ostern? Darf man sich denn erinnern an die Auferstehung des Herrn, auch nach Ostern? Glaubst du an die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten? Erinnert euch, die Jünger damals hatten ganz schöne Herausforderungen, das zu glauben. Wir lesen, und wir haben ja gerade Ostern hinter uns, in Lukas 24, dass Lukas schreibt, es kam ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten es nicht. Die Reaktion der Jünger war nicht bei allen sofort so enthusiastisch. Sie brauchten die Erscheinung Jesu, um der Verheißung und der Wahrheit, die Jesus gegeben hat, immer mehr Glauben zu schenken. Und Jesus hat sich ihnen gezeigt, 40 Tage lang bis Himmelfahrt, was nächste Woche kommt. Er hat sich den 12 gezeigt, er hat sich 500 Jüngern gezeigt. Wir lesen all das in 1. Korinther 15. Jesus lebt. Jesus lebt. Und für Paulus war die Auferstehung Jesu so sicher, dass er sich sogar in Lebensgefahr begab, dass er kein Problem damit hatte, ins Gefängnis geworfen zu werden und dass er letztendlich sogar den Märtyrertod auf sich nahm. Jesus lebt. Und deshalb sind wir überzeugt, dass auch wir ewig leben. Jesus lebt und ihr seid gerade im Römerbrief, unter anderem in den Predigten, und ihr erinnert euch als Gemeinde und werdet belehrt an die Wahrheit, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dass es zu unserer absoluten Rechtfertigung gilt und sein Opfer uns zugerechnet wird. Aber welche Auswirkung hat denn die Tatsache, dass Jesus lebt, heute auf dein Leben? Welche Auswirkungen hat es die letzten 40 Tage seit Ostern auf dein Leben, auf deinen Alltag? Unser Thema heute Morgen lautet, alles zählt, weil Jesus lebt. Alles zählt, weil Jesus lebt. Ich möchte, dass du heute Morgen erkennst, wie die Tatsache der Auferstehung dazu führen kann, dass du Freude der Auferstehung hast, jeden Tag in deinem Leben. Dass die Wahrheit der Auferstehung dein Leben belebt. Du kannst heute verstehen, dass die Tatsache der Auferstehung es dir leichter macht, Entscheidungen im Alltag zu treffen. Du kannst auch verstehen, wie du Kraft und Mut erhalten kannst, weil die Auferstehung dazu führt, dass du mehr Opferbereitschaft hast und eine größere Risikobereitschaft für Jesus Christus. All das, weil Gottes Wort uns sagt, dass Jesus lebt und alles zählt. Die größte Auswirkung von Ostern ist natürlich, dass jeder Einzelne, der an Jesus glaubt, ewig lebt und mit Christus auferweckt werden wird. Aber mit der Auferstehung kommen auch Wahrheiten auf uns zu und eine Auswirkung auf uns zu, über die wir uns nicht so häufig Gedanken machen. Nämlich, dass jeder Einzelne von uns, auch die Gläubigen, vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden. Die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass jeder Mensch gerichtet werden wird von Jesus Christus, dem der Vater das Gericht übergeben hat. Wir können zurückgehen ins Buch Prediger, ins Alte Testament, und Salomo sagt uns dort schon in Prediger 12, Vers 13, lasst uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus, denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Die ganze Menschheit wird vor Jesus Christus stehen. Und jedes Knie wird sich beugen, wie wir an anderer Stelle lesen. Aber wir machen uns selten Gedanken darüber als Gläubige, dass auch die Gläubigen vor Jesus stehen werden. Und das ist unser Predigttext heute Morgen aus 2. Korinther 5, Vers 10. Ihr dürft gerne den 2. Korintherbrief öffnen. Wir lesen 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. An diesem einen Tag, an dem wir alle vor dem Richterstuhl Christi stehen, wird jeder Gläubige die volle Wahrheit über sein Leben erkennen. Die volle Wahrheit über seinen Charakter wird offenbar werden. Alle Taten werden offenbar werden, selbst die, von denen du sicher bist, die unter Verschluss sind. Alle Heuchelei, alle Scheinheiligkeit wird beseitigt. Alles, was nur zeitlich war, wird vergehen. Nur das ewig Bestehende wird belohnt werden. Das Zeitliche, wie 1. Korinther 3 uns sagt, wird verbrennen wie Holz, Heu und Stroh, wie Stoppeln. Und das wirklich vor Gott Zählende wird bleiben. In 1. Samuel 16, Vers 7 sagt Gott schon zum Volk Israel, der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wir haben teilweise nur das vor Augen, was wir sehen können. Aber dann wird offenbar werden, wird sichtbar werden, was niemand sehen konnte, außer Gott. In Hebräer 4, Vers 13 lesen wir, kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Das ist wahr, weil Jesus auferstanden ist. Deshalb zählt jeder Moment unseres Lebens, weil er ist nicht nur einmal gelebt, sondern er wird auch einmal gerichtet werden. Jeder einzelne Moment. Alles, was wir getan haben, nachdem wir gerettet wurden, wird offenbar werden. Nun, heute Morgen möchte ich mit euch zuerst drei Missverständnisse anschauen über das Preisgericht der Gläubigen. Drei Missverständnisse über das Preisgericht. Dann schauen wir uns wesentlich kürzer, aber fünf Fakten an über das Preisgericht. Und zuletzt den einen Auftrag, den wir haben, für unser Leben, als Erinnerung. Zuerst die drei Missverständnisse, und es wird den Großteil unserer Predigt heute Morgen ausmachen, weil wir so wenig darüber nachdenken. Das erste Missverständnis ist, mir sind doch alle Sünden vergeben, alles andere ist unwichtig. Mir sind doch alle Sünden vergeben, alles andere ist unwichtig. Kann es wirklich eine Überprüfung meines Lebens geben vor dem Thron im Himmel? Meine Sünden sind doch vergeben. Nun, ja, der Gläubige wird vor dem Richterstuhl Christi nicht für seine Sünden verurteilt. Jede Sünde ist von Jesus bezahlt worden. Am Kreuz wurde Jesus gerichtet. Ihr könnt in 2. Korinther 5 nur 10 Verse weiterschauen und da steht diese große Wahrheit eingemeißelt. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, wir sind gerecht. Und nur deshalb stehen wir überhaupt im Himmel vor dem Preisgericht. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, ist wie Paulus es in Galater 3 formuliert. Er selbst ist unser Stellvertreter, der die Sünden am Kreuz trug, ist wie 1. Petrus es formuliert in Kapitel 2. Die Schrift ist voll davon, dass dem Glaubenden die Sünden vergeben werden. Natürlich Römer 8. Kommt bald, oder? In der Predigtserie. Paulus erinnert die Gläubigen in Korinth dennoch. Ihr seid gerecht gesprochen. Und dennoch schreibt er in Kapitel 5, Vers 10, den Text, den wir uns heute Morgen anschauen, wir alle, wir Gläubigen, wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Wer? Wir alle. Was passiert vor dem Richterstuhl? Es wird offenbar, es wird sichtbar, es wird enthüllt. Erinnerst du dich an Ananias und Sapphira? Bei Ananias und Sapphira sehen wir dieses Missverständnis, alle Sünden sind doch getilgt, es zählt nichts mehr. Nein, Ananias und Sapphira, von dem, was wir in Apostelgeschichte 5 lesen, sind sie Gläubige, aber sie tun so, als würden sie den gesamten Erlös ihres Immobilienverkaufs spenden, einfach nur, um besser dazustehen vor der Gemeinde. Und Gott, er urteilt so hart über diese Sünde gegen den Geist, dass er sie mit dem Tod bestraft. Die Konsequenz der Sünde ist trotzdem da und sie ist hart bezüglich nicht bekannter Sünde bei Ananias und Sapphira. Ihr erinnert euch an König David. Wurde seine Sünde vergeben? Absolut. Und gab es dennoch Konsequenzen? Ja, sehr harte. Harte Konsequenzen. Nathan, der Prophet, er spricht zu König David in 2. Samuel 12. Da sagt David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan antwortet, so hat der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Ihr Lieben, Sünde, auch wenn sie vergeben wird, hat Konsequenzen. Auf dein ganzes Umfeld, auf dein persönliches Leben. Es ist nicht einfach leicht hinzunehmen. Und am letzten Tag wird alles offenbar werden, was wir getan haben. Ja, wir trinken keinen einzigen Zorntropfen aus dem Kelch des Zornes, den Christus in Gethsemane vor Augen hatte und am Kreuz den Zorn auf sich genommen hat. Und trotzdem sind wir als Gläubige in der Gefahr, vor der Preisverleihung Jesu beschämt zu werden. Obwohl wir völlig gerecht gesprochen sind. Das erste Missverständnis zum Preisgericht lautet, mir sind alle Sünden vergeben, alles andere ist unwichtig. Das zweite Missverständnis lautet, meine Werke gelten nie als Verdienst vor Gott. Oh, passendes Thema für den Römerbrief. Meine Werke gelten nie als Verdienst vor Gott. ein großes Missverständnis. Natürlich werden wir ohne Werke gerettet. In Epheser 2, 8 und 9 schreibt Paulus, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Aber gleich der nächste Vers, den vergessen wir schon wieder so oft. In Epheser 2, Vers 10 ist der nächste Vers, wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das Opfer Christi am Kreuz hat dich erkauft, hat dich zu seinem Eigentum gemacht. Und damit geht nun Verpflichtung einher. Nicht nur hat er dich erkauft, er hat dich auch noch befähigt. Er erhält dir das Leben, er schenkt dir Geistesgaben und er schenkt dir, wie Epheser 2,10 sagt, er bereitet gute Werke vor, die du nur tun sollst. Und on top kommt jetzt, dass er für diese guten Werke, zu denen er dich gerettet hat, zu denen er dich befähigt hat, zu denen er dich ausgestattet hat, wenn du sie nur tust, überreich belohnen will. Dieser Verdienst kommt aus Werken nach der Rettung. Kein Verdienst, um den Himmel zu erreichen, aber ein Verdienst des Lohnes. Wir lesen das in Lukas 14 schon von Jesus. Da spricht Jesus folgende Worte in Vers 12. Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein, so wirst du glückselig sein. Denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Ihr kennt die Worte von Jakobus. Jakobus, der sagt, wir sollen nicht nur hochmütig planen, wir sollen demütig planen. Wir sollen sagen, wenn wir planen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Das Zitat kennt ihr, oder? Aber den letzten Vers dieses Gedankengangs vergessen wir auch. Denn Jakobus schließt den Gedanken mit den Worten, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Das ist genau der gleiche Gedankengang. Ja, nicht hochmütig planen und sagen, ich werd's reißen. Aber wenn du weißt, was du tun kannst und es nicht tust, gleicher Gedankengang, ist es Sünde. Wir merken, dass wir uns ausruhen können auf dem Werk Christi und passiv werden können. Und davor warnt Paulus und Jesus und Petrus. Und es ist eine große Ermutigung, weiterzumachen und dran zu bleiben, weil das Leben hier hart ist und schwer ist und mühsam ist. Das ist der ganze Zusammenhang in 2. Korinther 5. Die Mühseligkeit des Lebens. Der Hebräerbriefschreiber, er erinnert die Hebräer daran, dass Gott nicht ungerecht ist und euer Werk und die Bemühungen der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Der Hebräerbrief geht so weit zu sagen, Gott, der dich gerettet hat, Gott, der dich ausgestattet hat mit allem, Gott, der die Werke bereitet hat, die du tun sollst, wenn du sie dann tust, wäre er sogar ungerecht, wenn er dich nicht belohnen würde. um den Punkt zu machen, wie sicher unser Lohn in Ewigkeit ist. Wofür? Den Heiligen dientet und noch dient. Das ist Alltagsleben. Dafür müsst ihr nicht Missionare am Ende der Welt werden, sondern das geschieht heute Morgen in der Vorbereitung auf diesen Tag. Es geschieht gleich, es geschieht in jedem einzelnen Moment. Das große zweite Missverständnis ist also, dass meine Werke nie als Verdienst vor Gott gelten. Nie als Verdienst, um gerettet zu werden. Aber als Lohn in Ewigkeit. Nun, das dritte Missverständnis zum Preisgericht lautet, wir müssen doch allein aus Liebe motiviert dienen. Allein aus Liebe motiviert. Sobald du an Lohn denkst, ist es egoistisch. Sobald du an Preisgericht denkst, denken wir daran, dass wir die anderen, die neben uns laufen, besiegen. Dass wir uns darüber freuen, nicht, dass wir Erster sind, sondern dass sie nicht Erster sind. Dass wir sie geschlagen haben. Dieses Konzept ist nicht das, was das Preisgericht ist. Es geht im Preisgericht nicht darum, dass du besser bist als dein Sitznachbar neben dir oder der Prediger, der gerade vorne steht. Es geht im Preisgericht nur darum, den zufriedenzustellen, der die Preisverleihung gibt. Und es ist nicht allein die Liebe. Versteht mich nicht falsch. Es ist nie ohne Liebe. Unser Dienst ist nie ohne Liebe. Die Liebe ist die Ursache für jeden Gehorsam und die Liebe ist die Ursache für jeden Dienst. Aber es ist nicht allein die Liebe. Es ist auch die Gottesfurcht, das Bewusstsein, vor wem wir stehen. Es ist auch die Freude, das Erbe in Ewigkeit zu haben. Genauso wie die Fußballspieler sich nicht nur anstrengen, weil sie Fußball lieben. Sie lieben den Fußball, aber es ist mehr als das. Bei den Profis spielt eine Menge Kohle eine Rolle. Und die Ehre vor den Fans, oder? Es ist nicht nur die Liebe. Und so ist es auch bei uns. Es ist immer die Liebe, aber nicht nur die Liebe. Schaut in 2. Korinther 5 hinein und in Vers 9, dem Vers vor unserem Text, da sagt Paulus, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Paulus sagt hier, wir suchen unsere Ehre. Wir machen es uns zur Ehrensache. Wir wünschen uns, von unserem Auftraggeber geehrt zu werden. Das ist genau das, was du dir auf deiner Arbeit wünschst. Das ist das, was du dir von deinen Ältesten wünschst, wenn du dienst. Das ist das, was du dir in deiner Familie wünschst, von deinen Familienmitgliedern. Du wünschst dir Ehre, die Anerkennung dafür, was du tust. Und Paulus sagt, das ist eine Motivation. Nicht nur die Liebe, sondern die Ehre, ihm wohl zu gefallen. Er wird richten. Er wird beurteilen und er wird belohnen. Und das ist seine Motivation, weil er weiß, dass er vor diesem Richterstuhl stehen wird. Es ist Ehrensache zu tun, was Gott möchte von dir. Nicht nur die Liebe, auch die Liebe. Möchtest du nicht auch hören? Am letzten Tag, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Und erkennt ihr hier in diesem so bekannten Gleichnis schon die Verhältnisse? Das, was du heute und hier hast, in diesen knapp 100 Jahren für die meisten von uns, ist das Wenige. Und wenn du über diesem Wenigen treu bist, folgt was? Ich will dich über vieles setzen. Wir meinen, das, was wir hier tun, sei so viel. Was kann Gott uns da schon belohnen? Du kennst Gott nicht. Du kennst seine Barmherzigkeit nicht und seine Freude, seine Kinder zu beschenken und zu belohnen. Diese Belohnung ist nicht wie ein Lohn, den du am Monatsende oder Monatsmitte von deinem Arbeitgeber erhältst. Nein, es ist eine Belohnung aus dem Wesen Gottes heraus, seiner Güte, seiner Barmherzigkeit, seiner Großzügigkeit. Wenn Christus dich schon geliebt hat, als du noch Sünder warst, wie viel mehr, ihr kennt das Argument, diese seine Großzügigkeit ist die Rendite, die wir erwarten dürfen, wenn wir diesen Begriff mal benutzen. Und da gibt es keinen Stolz, keine Rivalität zu anderen Gläubigen, sondern Paulus sagt im Korintherbrief vorher, im ersten, ich laufe so, damit ich den Preis gewinne. Und du sollst es auch tun. Nicht damit irgendjemand Zweiter wird, sondern damit wir alle Erster werden. Diese Wahrheit ist wahr. Und Paulus nutzt sie als Ansporn nach vorne zu schauen. Diese Korinther, die er in 1. Korinther 3, Vers 3 als fleischlich bezeichnet, die mit vielen Problemen zu kämpfen hatten. Von denen ist er aber überzeugt, dass der Herr Jesus Christus sie, 1. Korinther 1, Vers 8, festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Merkt ihr, das ist der gleiche Brief, in dem Paulus überzeugt ist, ihr werdet untadelig sein in Bezug auf eure Sünde. Und trotzdem sagt er dann in Kapitel 3, wenn du an Christus glaubst, sieh zu, wie du darauf baust, wie du dienst, dass nicht dein Werk verbrennt wie Holz, Heu und Stroh. Es ist kein Widerspruch für Paulus, sondern ein Ansporn, wie er den Timotheus sagt, zu kämpfen nach den Regeln, um den Preis zu erlangen. Wenn Christus dich errettet hat, bist du sein Eigentum und er wartet dein Leben für ihn. Ihr kennt Johannes 15, der Weinstock. Warum beschneidet der Vater den Weinstock, Christus den Weinstock? Damit er viel Frucht bringt. Johannes 15, Vers 8, und der Vater wird geehrt, wenn wir viel Frucht bringen. Seht ihr, es ist das gleiche Konzept, überall, wo wir hinschauen in der Schrift. Es ist nicht nur die Liebe. In 2. Korinther 5, Vers 10 in unserem Text sehen wir, wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Es ist ein Ansporn für Paulus, der in Vers 7 in dem gleichen Kapitel vorher sagt, dass wir im Glauben leben müssen, nicht im Schauen. Soweit ich weiß, habt ihr da auch zu Hebräer 11 schon mal eine Predigt zugehört. Im Glauben leben, nicht im Schauen, mit der Freude auf den Lohn, mit der Freude auf das, was kommt. Jesus, er hat oft mit Aussicht auf Lohn angespornt. Matthäus 6, Vers 20, sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und Diebe nicht nachgraben und stehlen. Der Lohn wird groß sein. Lukas 6, 35, liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein. Abraham war motiviert, aus Ur auszuwandern, Hebräer 11, Vers 10, weil er auf die Stadt wartete, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Mose, er konnte gut rechnen und er hat die Rechnung gemacht. Die kurzzeitigen Vergnügungen Ägyptens oder die Schmach des Christus, aber in Ewigkeit bei Gott. Was war Moses Ergebnis? Kurzzeitige Vergnügung Ägypten oder Schmach des Christus und ewig bei Gott? Letzteres. Und er hat Ägypten verlassen. Er hielt es für größeren Reichtum, sagt Hebräer 11. Macht die Rechnung. Ihr Lieben, macht die Rechnung. Es zählt alles, weil Jesus lebt. Er kommt und wir werden vor ihm stehen und jeder Moment zählt. Genauso wie du nur in diesem Leben Jesus Christus als deinen Retter anerkennen kannst, um in Ewigkeit gerettet zu werden, genauso kannst du nur in diesem Leben die Ewigkeit beeinflussen und dieses Preisgericht, indem du die Werke tust, die er bereitet hat, oder sie lässt. Und dann Lohn erhältst oder wie durchs Feuer gerettet wirst. Nur in diesem Leben kannst du vor der ewigen Hölle gerettet werden. Und wenn du heute noch nicht an Jesus Christus glaubst, so wird nicht das Preisgericht auf dich warten und die Siegerehrung, sondern der große weiße Thron. Und auch da werden deine Werke gerichtet, die du gegen Gott gehandelt hast, wie du gegen ihn rebelliert hast. Und es wird das Strafmaß der Hölle sein. Aber heute kannst du umkehren, glauben und wirst gerettet. Und genauso, ihr Lieben, die ihr glaubt, die ihr wiedergeboren seid, könnt ihr in diesem Leben den Lohn in Ewigkeit aufbauen. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Wenn du durch dieses Wissen nicht angespornt wirst, für Christus zu leben, dann wird es kaum etwas anderes geben, was dich anspornen könnte. Vielleicht denkst du dir, mir genügt der letzte Platz im Himmel. Ganz hinten, im Foyer, im Eingangsbereich mit Videoübertragung. Hauptsache, ich bin drin. Ich brauche doch kein Tempel, kein Haus, keine Villa im Himmel. Mir reicht der Hühnerstall. Aber was ist, wenn diejenigen, die in der letzten Reihe sitzen, diejenigen sind, die dort sitzen, weil sie Christus während ihres Lebens hier auf Erden missfallen haben? Was ist, wenn es das Anliegen deines himmlischen Vaters ist, dass du in der ersten Reihe sitzt? Aber du dieses Privileg wegen deines fleischlichen Lebens verwirkst. Denken wir daran, diese Idee der Belohnung ist nicht eine Idee von uns Menschen, sondern es ist die Idee des Vaters. Uns jenseits aller menschlichen Vernunft zu segnen und Freude zu schenken in Ewigkeit. Deshalb sollten wir alles geben, was wir können, um die Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Für dich. Nicht die Werke, die er bereitet hat für deinen Ältesten. Nicht die Werke, die er bereitet hat für deinen Sitznachbarn. Auch nicht die Werke, die er bereitet hat für deinen Ehepartner. Aber alles daran setzen, die Werke zu tun für dich. Diese Zielstrebigkeit erkennen wir in der ganzen Schrift. Aus Glauben motiviert, aus Liebe motiviert, gekräftigt durch den Heiligen Geist. Wir streben nicht nach der Belohnung um der Belohnung willen. Wir streben nach der Belohnung um der Ehre, die Gott dadurch zuteil wird. Und es ist nicht falsch, in der ersten Reihe stehen zu wollen. Es ist nicht falsch, so zu rennen, dass du den Sieg erlangst. Nein, es ist der Ansporn, den die Schrift uns gibt, jedem Einzelnen von euch. Die drei Missverständnisse zum Preisgericht waren, dass dir doch alle Sünden vergeben sind, dass Werke nie als Verdienst gelten und dass es allein die Liebe sei, die uns anspornen würde. Kommen wir nun zu fünf Wahrheiten, fünf Fakten zum Preisgericht. Auf vieles, was wir gerade erarbeitet haben, können wir zurückgreifen. So werden wir jetzt wesentlich zügiger durchgehen. Aber ich möchte euch erinnern daran, dass diese fünf Fakten zum Preisgericht dich anspornen sollen, voranzugehen. Erstens ist die Preisverleihung fair. Die Preisverleihung ist fair. Es ist der gleiche Jesus Christus, der dich gerettet hat, vor dem du stehen wirst. Es ist kein anderer. Die gleiche Barmherzigkeit, mit der er auf dich gewartet hat, bis du Buße tust, ist die Barmherzigkeit, die du erlangen wirst, wenn du vor ihm stehst. Wir gehören zu seiner Familie. Es ist der Christus vom Kreuz, der uns belohnen möchte. In Johannes 20 sagt Jesus: Rühr mich nicht an, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Es ist unser gemeinsamer Vater. Dieses Preisgericht ist Familiensache. Das Preisgericht ist fair und es bezieht sich auf dein Leben nach der Rettung, nach deiner Wiedergeburt. Paulus, er ist der größte aller Sünder, ihr kennt diese Bezeichnung, und freut sich auf sein Preisgericht. Paulus, er hat Menschen zu Tode verurteilt, weil sie an Jesus glaubten, und am Ende seines Lebens in 2. Timotheus 4 sagt er dennoch: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber allein mir, sondern allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Egal wie dein Leben vor Christus aussah, egal welche Sünden du begangen hast, die du bekannt hast vor dem Herrn, sie sind alle bezahlt vom Blut Christi. Diese Preisverleihung ist fair. Die Beurteilung, zweiter Fakt, ist allumfassend. Seht ihr in dem Text, dass Paulus den Korinthern sagt, das Gute und das Böse? Das Gute und das Böse muss offenbar werden und beurteilt werden. Was immer du heute verdeckst, wird an diesem Tag aufgedeckt. Jede Fassade, jede Maske wird entfernt. Alle Schauspielerei, alle Heuchelei wird weggetan werden. All deine Taten werden offenbar. Es braucht keine Zeit im Himmel, um irgendwelche Beweise zu sammeln. Denn der, der vor dir steht, er weiß alles. Jedes Detail kennt er von Grundlegung der Welt an. Aber wir als Gläubige werden die Details erkennen. Wir werden erkennen, was unsere Motive waren. Wir werden erkennen, was bleibt und was verbrennt. Wenn Paulus dieses Wort hier gebraucht, in 2. Korinther 5, Vers 10, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse, dann ist das Wort für böse nicht misszuverstehen. Es ist nicht das Wort für moralisch Böses oder sündhaft Böses. Dafür gibt es andere Wörter im Griechischen. Es ist das Wort für nutzlos. Das ist die Gegenüberstellung. Es ist das Gute und das Nutzlose. Die Nutzlosigkeit für ewige Relevanz ist, was uns beschämen wird. Was kein Bestand in Ewigkeit hat, wird uns beschämen an diesem Tag. Es ist nicht das, worin wir selbst Sünde erkennen und um Vergebung bitten. Das wird nicht offenbar werden. 1. Korinther 11, 31 sagt Paulus, wenn wir uns selbst richten, Thema Kontext, Zusammenhang, Abendmahl, feiern wir gleich. Wenn wir uns selbst richten, würden wir nicht gerichtet werden. Aber es ist einer dieser Ansporne, auf den Tag des Momentes Christus zu sehen, dass wir Sünde erkennen, die wir nicht sehen. Was ist das Problem mit Sünde, die du nicht siehst in deinem Leben? Sünde, die du nicht siehst, kennst du nicht. Das ist das Problem. Und der Psalmist betet im Psalm 19, ihr kennt diesen wundervollen Psalm, ja, die Schöpfung offenbart Gott und die Schrift offenbart Gott und die Folge aus diesem Licht in unser Leben in Psalm 19, Vers 13 ist, sprich mich los von den Verfehlungen, die verborgen sind. Es ist das Gebet des Psalmisten, Herr, zeig mir Sünde, die ich selbst nicht sehe. Wie wundervoll diese Wahrheit. Die Beurteilung ist allumfassend. Wir dürfen beten darum, hier und jetzt, und uns freuen darüber, wenn Menschen in unser Leben kommen, die uns Sünde ansprechen. Was für eine Perspektive! Die fünf Fakten. Erstens, sie ist fair, die Preisverleihung. Zweitens, allumfassend. Drittens, unparteiisch. Ihr wisst, wie Römer 2, Vers 11 sagt, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Du kannst nicht das Leben deiner Eltern geltend machen. Du kannst nicht dein Wissen geltend machen. Ich wollte es ja tun, aber ich wusste ja schon, ich habe ja schon den Plan gehabt. Was wir nicht getan haben, haben wir nicht getan. Der Text ist deutlich, was wir am Leib gewirkt haben, das wird zählen. Du kannst deinen Stammbaum auch zu Hause lassen. Du kannst die Liste deiner Neujahrsvorsätze auch nicht hervorholen. Deine Maske sowieso. Gott wird unparteiisch urteilen. Außerdem sehen wir, dass der Text uns deutlich macht, dass jeder empfängt. Das heißt, der vierte Fakt ist, in der Prüfung tritt jeder allein und persönlich vor Christus. In Römer 14, einem Kapitel, in dem Paulus die Gläubigen in Rom aufruft, einander nicht zu richten, ruft er auf und sagt, wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Du persönlich, du allein, trittst vor das Preisgericht Jesu Christi und Jesus steht vor dir. Stell dir vor, du blickst in das Angesicht Jesu Christi. Du siehst alles, was er schon immer gesehen hat. Es gibt kein Verstecken. Du kannst nirgends hin. Es gibt auch keine Gelegenheit mehr, irgendetwas zu ändern oder mehr zu wirken, als du gewirkt hast. Dieser Jesus schaut dich an, er ist dein Anwalt und er bleibt dein Anwalt. Aber gleichzeitig hat er dich erkauft, hat dich befähigt, hat dir eine Berufung gegeben und wird sehen wollen, was du gemacht hast. Der Blick in seinen Augen wird alles sagen. Wir werden den Blick in seinen Augen sehen, wie Petrus ihn sah, als er ihn dreimal verleugnete. Ich möchte dich fragen, willst du in diesem Moment Ananias und Sapphira gleichen? Willst du lieber Demas gleichen oder lieber Timotheus? Von Demas, über den gesagt wird, Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. 2. Timotheus 4,10. In diesem Moment willst du lieber Lot gleichen, der gerettet ist, oder Abraham? Lot, von dem wir in 1. Mose 13 lesen, ihr kennt die Geschichte, gehst du zur Linken, gehe ich zur Rechten, Lot und Abraham gucken, wo sie ihre Zelte aufschlagen. Vers 10 in 1. Mose 13, da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Darum erwählte sich Lot die Jordanaue und zog gegen Osten. Vers 13 sagt, aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Ihr Lieben, Lot war gläubig. Was wird er opfern? Seine Töchter wird er opfern. Könnt ihr weiterlesen. Es ist fatal, wie Konsequenzen eintreten für unser Handeln, auch als Gläubige. Wem willst du gleichen? Lot oder Abraham? An diesem Tag, wenn du Christus in die Augen schaust, wem willst du gleichen? Jona oder Jesaja? Jesaja, der gefragt wird, wen soll ich senden, wer will für uns gehen? Und seine Antwort lautet, hier bin ich, sende mich. Der letzte Fakt über das Preisgericht ist, dass das Preisgericht nicht nur allein und persönlich ist, es ist zuletzt auch voller Gnade. Das Preisgericht ist voller Gnade. Stellt euch vor, ein Vater weiß, wie sehr sein Sohn das Fliegen liebt. Und er schlägt ihm vor, du mähst 10 Wochen Rasen und ich werde mit dir einen Rundflug über die Alpen machen. Kann auch in Berlin anfangen, aber. 6 Wochen mäht der Sohn den Rasen. Und er hat keine Lust mehr. Es dauert so lange. Wer weiß, ob sein Vater dieses utopische Versprechen überhaupt einlösen wird? 10 Wochen laufen ab und der Sohn kriegt mit, sein Vater hat dem Nachbarsjungen den gleichen Deal angeboten. 10 Wochen Rasen mähen und beim Rundflug dabei sein. Der Traum dieses Jungen, in dieses Flugzeug zu steigen, wird nicht erfüllt, wenn er nicht getan hat, was sein Vater verlangt hat. Der Nachbarsjunge, er hat 10 Wochen durchgezogen und jetzt kommt der Moment, an dem dieser Sohn sieht, wie der Nachbarsjunge ins Flugzeug einsteigt und den Rundflug über die Alpen macht. Das ist, wie es sich anfühlen wird, bestraft zu werden. Es ist keine Strafe, die der Hölle gleicht, sondern es ist die nicht bekommene Belohnung, die uns beschämen wird, die uns schmerzen wird. Christus, er wird nicht zornig sein, er wird nicht enttäuscht sein, sondern wir werden das empfangen, was wir durch den Leib vollbracht haben, es sei Gutes oder Böses. Wenn das Gericht vorbei ist und die Ewigkeit beginnt, dann werden wir Privilegien nicht haben, die wir hätten haben können. Das ist, was 1. Korinther 3, 15 sagt. Wir werden Schaden erleiden, Verlust erleiden. Aber es wird viel Gnade geben mittendrin. Paulus, er benutzt diese Wahrheit, lasst mich das nochmal deutlich sagen, um die Gläubigen anzuspornen. Es geht nicht darum, dass die Vergangenheit hochgeholt wird und bestraft wird, sondern die ganze Zeit im Korintherbrief hindurch ist es eine Wahrheit, die die Gläubigen nach vorne ausrichten soll. Nach vorne ausrichten soll. Was tat Jesus denn mit Petrus nach seiner dreimaligen Verleumdung? Hat er ihm eins ausgewischt? Er hat Frühstück für ihn gemacht. Und er hat ihn gefragt, liebst du mich? Und was hat er dann gesagt? Er hat ihm einen Auftrag gegeben. Ihr Lieben, das ist der Moment heute, wenn du hier sitzt und denkst, wenn das wahr ist, was ist dann mit meinem Leben bis heute? Dafür gibt es Vergebung. Aber ab heute gilt es, nach vorne zu gehen und zu geben, was immer möglich ist, zu erkennen, welche Werke der Herr für dich bereitet hat. Inmitten dieses Scheiterns wird es Gnade geben. Jesus, Paulus möchte, dass wir nach vorne schauen, dass wir auf das Ziel zujagen, wie ja die Sprache im Philipperbrief benutzt, um den einen Auftrag zu erfüllen, den wir haben, was unser letzter kurzer Punkt ist. Was ist denn nun das, was im Preisgericht verlangt werden wird? Was ist der eine Auftrag? Es ist eine kurze Erinnerung an euch, denn es ist das, was ihr wisst. Ihr wisst, dass unser Auftrag lautet, Jünger zu machen. Unser Auftrag lautet, auf Menschen zu achten. Nun schaut mal in den Vers 11 hinein. Vers 10 haben wir hauptsächlich uns angeschaut. Und jetzt kommt Vers 11. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen, Gott aber sind wir offenbar, ich hoffe auch in eurem Gewissen offenbar zu sein. Denn wir empfehlen uns nicht selbst, nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unsertwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Alles zählt, weil Jesus lebt. Er ist gestorben, damit du nicht mehr für dich selbst lebst. Und was genau tut Paulus in Vers 11? Er ruft alle Menschen auf, in Christus zu wachsen. Die, die Jesus nicht kennen, zum Glauben zu kommen. Und die, die Jesus kennen, ihm noch mehr und inniger nachzufolgen. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Das ist das größte Kriterium dessen, was nur für das Zeitliche ist oder für das Ewige ist. Die Investition, die am Ende in Menschen mündet, ist die, die ewig bleibt. Und es beinhaltet 12 kurze Punkte. Freudiges Erdulden von Ungerechtigkeit ist Teil des Deals. Annahme von Leiden, die Verwalterschaft deiner Zeit, deine finanzielle Freigebigkeit, das sind all die Themen, die ihr im Korintherbrief lesen könnt, deine Gastfreundschaft, dein Gebet, deine Treue in deinem Beruf oder deine Haupttätigkeit. Deine Liebe zu den Nicht-Liebenswerten, erfüllt zu sein mit dem Wort, dein Wachstum in Erkenntnis, dein Wachstum in den Früchten des Geistes, deine Erwartungshaltung, dass Jesus zurückkommt. Am Ende zusammengefasst, wie ich sagte, deine Investition in Menschen. Das ist unser eine Auftrag. Und deshalb, Vers 11, suchen wir die Menschen zu überzeugen. Zu glauben und im Glauben zu leben. Zu wissen, das Preisgericht kommt. Warum? Weil die Liebe Christi uns drängt. So endet dieses Kapitel. Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wenn du aufhörst, für dich selbst zu leben, sondern für Jesus lebst, dann wird er dich auch noch überreich belohnen. Was für ein Gott! Was für ein Vater! Lasst uns einander helfen, Jesus nachzufolgen. Und dann werden wir wie Paulus sagen, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Du kannst deinen Wochenplan mit den Worten beginnen. Weil Jesus lebt, will ich. Weil Jesus lebt. Du kannst heute anfangen. Du kannst morgen anfangen. Du kannst für alles, was vergangen ist, Vergebung empfangen. Du kannst heute die müde gewordenen Hände stärken. Du kannst heute weitermachen und nicht nachlassen, weil Jesus lebt. Und so wirst du, was ich anfangs sagte, Freude an der Auferstehung haben. Freude daran haben, dass dieser eine Moment, dieser Tag am Ende zählen wird. Du wirst Freude und Einfachheit darin haben, Entscheidungen im Alltag zu treffen. Denn es ist eine einfache Entscheidung, durchzudenken, Zeitliches oder Ewiges. Manches ist zeitlich für die Ewigkeit. Und das wollen wir natürlich auch tun. Ja, wir sind nicht nur geistlich unterwegs. Es ist viel Zeitliches, aber mit ewigem Ziel. Und so wollen wir in diesem Alltäglichen die Momente, man könnte sagen, heiligen. Die Momente nutzen für ewigkeitsrelevante Früchte. Auf der Arbeit. Für deinen Erfolg. Jesus danken. Was für ein kleiner Satz. Wenn dir du gelobt wirst, zu sagen, Jesus hat mir die Kraft gegeben, dieses Projekt fertigzustellen. Das Brot nach Hause zu bringen. Die Motive immer wieder hinterfragen, wie wir Psalm 19 angeschaut haben. Offenbare die Sünden, die ich nicht kenne. Und so Tag ein, Tag aus leben. Und obendrein in der Opferbereitschaft steigen. In der Opferbereitschaft wachsen. Das ist, was Paulus den Korinthern in 1. Korinther 15 sagt. In 2. Korinther 8 lesen wir davon, in welcher Herzenshaltung Paulus das alles schreibt. In Kapitel 8 im Zusammenhang mit der Spende, die sie geben sollen. 2. Korinther 8, Vers 8. Ich sage das nicht als Gebot. Und so könnt ihr die ganze Predigt verstehen. Ich sage es nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Es ist der Eifer, der die Liebe zeigt und die Freude in Ewigkeit dafür noch Lohn zu empfangen. Und deshalb lasst uns jeden Moment auskaufen, weil nichts verborgen bleibt. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, unser Retter, Die Wahrheiten deines Wortes, sie sind so nah beieinander. Es ist so ein schmaler Grat und ich bete, dass du die Herzen der Gläubigen heute anspornst und aufrüttelst und tröstest und segnest. Ich bete, Herr, dass unser Blick nach vorne gerichtet ist. Dass wir alles, was vergangen ist, vor dich bringen und Vergebung empfangen dürfen. Vergebung, die du zusicherst, wie wir es gleich im Abendmahl uns erinnern dürfen. Und uns dennoch hingeben als dein Eigentum, als deine Botschafter in deinem Auftrag, wo immer du uns hingestellt hast. So bete ich für jeden einzelnen der Geschwister hier, dass sie wachsen darin, die Werke zu erkennen, die du ihnen bereitet hast, und wachsen, sie in Freude und in der Kraft des Heiligen Geistes zu füllen, um dich zu ehren und wundervolle Kronen in Empfang zu nehmen am letzten Tag. In Jesu Namen. Amen.